Jetzt wird es uns gleich etwas kühler, es geht um die Adventszeit. In der Weihnachtskrippe in der Kirche, da fehlt der Josef im Erzgebirge, Schnitzfiguren, ganze Programm, wie das dort so üblich ist. Und der Küster ist natürlich schockiert, wo ist der Josef hin? Alle anderen Figuren sind da. Er kann sich erst später darum kümmern, weil jetzt der Gottesdienst zum vierten Advent beginnt. Und nach dem Gottesdienst kommt er wieder an der Krippe vorbei. Und da fehlt nicht nur der Josef, sondern auch noch die Maria. Holt ein Pfarrer, der guckt, was da los ist, kann es nicht verstehen, sieht aber in der Krippe neben dem Jesuskind einen kleinen Zettel. Und da holt er den Zettel raus, faltet ihn auseinander und mit Kinderschrift steht darauf, so Jesus, dass du klar siehst, wenn ich das blaue Fahrrad zu Weihnachten nicht kriege, siehst du deine Eltern nie wieder. Wisst ihr, Freunde, bei Kindern, da kann man ja noch schmunzeln, wenn die davon reden, wie sie sich so Gott vorstellen. Wenn Jugendliche und Erwachsene sich im Glauben kindisch gebärden, dann wird's lächerlich. Und wenn sie sich ihre Gottesvorstellungen so zurechtbasteln, wie sie denn Gott gerne hätten, dann wird's sogar gefährlich. Und darum geht es in dem Gebot, über das ich heute sprechen möchte. Das steht in 2. Mose 20, Vers 4. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Also Lutheraner und die Katholiken, die zählen dieses Gebot gar nicht mit. Es geht heute sozusagen um das Gebot 1,5. Egal wie wir es zählen, ernst nehmen müssen wir es doch, was in der Bibel steht. Bei einer Veranstaltungsreihe fand ich eine Frage im Fragekasten. Das war eine Veranstaltungsreihe für Jugendliche und die durften da Fragen reinschmeißen, anonym. Und die hatte ich dann am nächsten Tag zu beantworten. Und einer hatte geschrieben, wie kann man ein Bild von Jesus gutheißen, wenn dies doch die Bibel in den 10 Geboten untersagt? Es steht dort, dass man kein Bild vom Göttlichen machen soll. Soweit die Frage von dem jungen Mann. Manche, die denken dann bei diesem Gebot, da geht es um einen gesichtslosen Gott oder um einen geschichtslosen Gott. Der Philosoph Immanuel Kant, der hat sich das ja so vorgestellt. Aber wer das gern so hätte, der ist schon in die Falle reingetappt. Er macht sich nämlich in diesem Augenblick schon ein Bild von Gott. Und Atheisten, die leugnen ja ausdrücklich Gott, die sagen, den gibt's nicht. Aber wenn sie ihn leugnen, dann müssen sie sich ja auch ein Bild von Gott machen, das sie leugnen. Wir müssen also erstmal nachschauen, in welcher Situation hat Gott denn dieses Gebot veröffentlicht? Sonst denkt jeder gleich, wir dürfen keine Fotos von der Schöpfung machen, keine Bilder gemalten, vom Gekreuzigten aufhängen und. Dieses Gebot war ganz frisch geschrieben, musst du wissen, und es war noch nicht veröffentlicht, aber da war das schon gebrochen. Wer fragt, ob dieses alte Gebot von Gott für uns heute noch aktuell ist, der kann es nur verstehen, wenn er die Bibel liest und wenn er auch genau hinschaut. In welcher geschichtlichen Situation ist das Gebot denn von Gott veröffentlicht worden? Im ersten Teil des Gebotes, da geht es um die Freiheit, die Gott geschenkt hat. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Das hat er zu Israel gesagt. Sie hatten die Sklaverei hinter sich, Mose durfte sie herausführen. Und dann kommt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Damit beschäftigen wir uns dann morgen. Im zweiten Teil geht es um das Navigationssystem, damit sie in der Freiheit dann auch den Weg, den richtigen Weg finden. Das Volk Israel wurde also von Mose aus Ägypten geführt. Mit Freiheitsliedern auf den Lippen sind sie ausgezogen. Die Sklaverei haben sie abgeschüttelt mit Gottes Hilfe. Gott hat sie gerettet, Gott hat sie geführt und alle waren froh. Aber jetzt lebten sie und fanden sie sich urplötzlich in der Wüste wieder. Für einige Tage ist das ja interessant und erholsam, wenn du in die Wüste gehst, du nimmst Wasser mit, Fleisch zum Grillen, du genießt die Stille, du genießt den Sternenhimmel und das Essen, alles wunderbar. Wenn du aber Wochen, wenn du Monate in der Wüste zubringen musst, da hört der Spaß bald auf. Dass es so heiß, dass du nicht mal mehr schwitzt, weil der Schweiß verdunstet. Wenn du zu wenig getrunken hast, merkst du es nicht zuerst am Durst, sondern an den Kopfschmerzen. Und wenn du barfuß 10 Meter gegangen bist in der Hitze, hast du die Fußsohlen verbrannt. Ich war mal zu einem Dienst in Afrika, in Namibia, und da habe ich in der Namib-Wüste gestanden. Und mein Wüstenführer, der mich da mitgenommen hatte, der hat mich gefragt, was ist Wüste? Er wollte von mir eine Definition wissen. Und dumm wie ich bin, habe ich keine gewusst. Und er erklärte mir dann, wenn an einem Ort 30% mehr Verdunstung als Niederschlag ist, dann ist dieser Ort Wüste. Und in so einer Wüste hat auch das Volk Israel gestanden, aber nicht nur äußerlich, sondern auch in ihnen, innen drin war jetzt auch schon Wüste. Der Glaube fing an zu verdunsten, ihr Vertrauen zu Gott. Sie konnten Gott nicht mehr vertrauen, sie konnten nicht mehr darauf vertrauen, dass Gott sie jetzt in der Wüste, in der Freiheit führt. Und das gibt plötzlich Fragen, die dann in der Wüste angekrochen kommen. Und die Wüste kann heißen Arbeitslosigkeit, Finanznot, Krebsklinik, wo die Frage kommt, führt Gott mich denn noch? Bin ich bei ihm noch auf dem Schirm? Auch in den Israeliten, da bohrten viele Fragen. Hat Gott uns wirklich in die Wüste geführt? Und führt er uns aus der Wüste auch wieder raus oder lässt er uns hier hocken? Und genau diese Wüste-Situation, die treibt einen Menschen dazu, dass er anfängt, sich ein Bild von Gott zu machen. Ist nicht die künstlerische Ader, ist auch nicht die Langeweile, auch nicht der Spieltrieb, sondern wenn wir anfangen, ein Bild von Gott uns zu machen, dann ist es in der Regel die Ungewissheit. Es ist die Not, in die jeder Mensch kommen kann. Es ist die Not, wenn du nicht mehr weiter weißt. Und dann fängt der Mensch an, sich ein Bild zu machen von Gott. Denn der Not ist der unsichtbare Gott, das allergrößte Problem. Das Volk hatte zwar am Tag die Wolkensäule, in der Nacht die Feuersäule, aber Gott ist unsichtbar. Und wer will das schon garantieren, dass es Gottes Zeichen sind? Zeichen können ja auch alle falsch gedeutet werden. Es kann eine Fata Morgana in der Wüste sein. Und außerdem, was wir bisher mit Gott erlebt haben, kann alles Zufall gewesen sein. Das sind Dinge, die geistern durch den Kopf. Und dazu kommt noch, dass gerade in so einer Situation dann die Presse daherkommt und schreibt, dass ein bestimmter Teil des menschlichen Gehirns für die Gottesvorstellung zuständig sei. Gott ist eine Erfindung des Gehirns, er wird an den Himmel projiziert, so wie wir ihn gern hätten. Das Gehirn bastelt der Mensch sich im Gehirn das Bild von Gott zusammen. Solche Artikel kann man hin und wieder lesen. Und diesen Artikel, einem Artikel vom Spiegel, hat die Entwicklungshelferin Margit Stäbner widersprochen. Sie saß bei den Taliban im Gefängnis, also in einer Wüstensituation, 100 Tage unter unmenschlichen Bedingungen mit angedrohter Todesstrafe. Das war Wüste pur. Und sie sagte danach, nach ihrer Befreiung, ich habe erfahren, dass Gott konkret und praktisch existiert, während mein Gehirn große Angst produziert. Also ihr Gehirn war gar nicht in der Lage, sich ein Gottesbild zusammenzubasteln, sondern hat den lebendigen Gott in ihrer Not, in ihrer Wüste erlebt. Und das Gehirn war nur von Angst besetzt. Und außerdem hat Gott dem Volk Israel ja einen sichtbaren Führer gegeben, das ist der Mose. Aber der ist auch keine garantiert, der verschwindet immer öfter in seinem Zelt und betet. Und je länger der in seinem Zelt bleibt, umso unruhiger werden die Leute. Außerdem kann der Mose uns alle an der Nase herumgeführt haben, sagen manche, wir kommen hier um. Vielleicht sind wir nicht von Gott geführt, vielleicht sind wir von Mose verführt worden. Wir sitzen in der Klemme, in der Wüste. Früher in Ägypten, da mussten wir zwar schuften, aber wir konnten wenigstens leben. Aber hier in der Freiheit werden wir alle umkommen. Und genau, ich sage es, wiederhole mich, in so einer Situation beginnt man sich ein Bild von Gott zu machen, den man sieht, den man nachfolgen kann, dem man nicht mehr vertrauen müsste, sondern anschauen kann. Wisst ihr, ich habe von einem Maler gelesen, der hatte den Auftrag, ein Christusbild für eine Kirche zu malen. Als das Bild fertig war, betrachtete er es von Weitem und stellte plötzlich fest, er hatte dem Christus sein eigenes Gesicht gemalt. Und so geht das. Jesus wird immer wieder unsere Sicht aufgedrückt. Da sagt man, er ist der Kämpfer für die Entrechteten, er ist der Arzt im weißen Mantel in der Drogenszene, der Revolutionär. In kirchlichen Kreisen kann man auch hören, der liebe Gott. Und man verbindet damit einen lieben Gott, wie er uns in der Bibel gar nicht vorgestellt wird, der immer zu allem Ja und Amen sagt und die Augen zudrückt. Bei einer Veranstaltungsreihe, die per Satellit übertragen wurde, hatte ich über das Thema Schuld zu sprechen. Danach bekam ich aus einem Pfarramt in Österreich einen Brief. Da schrieb jemand, ich solle doch nicht sagen, dass die Menschen vor Gott schuldig sind. Wenn ich den Menschen versuche, Originalton jetzt, zu vermitteln, dass Gott sie noch viel mehr annimmt, als alle Menschen dies können, kommen sie vielleicht zum Nachdenken. Und ich dachte mir, also manche Prediger, die stellen Gott so vor, wie ein Hundebesitzer einen alten, zahnlosen Hund vorstellt. Keine Angst, der tut ihnen nichts. Aber in der Bibel erfahre ich auch, dass Gott uns was tun kann. Was sie geschrieben hat, das bedeutet, bitte immer schön vom Lieben, vom Barmherzigen, alle Menschen annehmenden, umarmenden, treuen und freundlichen Gott sprechen. Das ist wichtig, dass wir davon sprechen. Aber eben nicht nur, es wäre nur die halbe Wahrheit. Denn die andere Seite der Wahrheit ist, dass Menschen, die nicht mit Gott leben, verloren gehen. Jesus hat es ja selber auf den Punkt gebracht, wo er gesagt hat, wer glaubt und getauft wird, wird selig werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und wenn er der Sohn Gottes ist, und ich gehe felsenfest davon aus, dann müsste er es ja wissen und dann gibt er Wegweisung. Und so schnell wird die Predigt vom lieben Gott auch in den christlichen Kreisen zum Götzen. Wir machen ihn uns zurecht, wie wir ihn gerne hätten. Die Liebe Gottes wird einseitig betont. Man predigt so, wie Mann und Frau, wie der Zuhörer es gern hören will. Aber im Gebot steht, du sollst dir kein Bildnis von irgendeinem Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Das müssen wir weiterlesen. Da steht, wozu du das nicht tun sollst, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Wenn wir Gemälde mit Jesus aufhängen, Gemälde mit dem Gekreuzigten, wenn wir Kreuze aufstellen in unseren Kirchen, dann beten wir das Kreuz nicht an, sondern der dahinter steht, derjenige, für den das das Zeichen ist. Wir beten zu Jesus. Auch bei den Ikonen ist das so. Es gibt sicher einige, die die Ikonen anbeten. Aber die Ikonen sollen eigentlich der Anlass dafür sein, dass wir zum Schöpfer beten, dass wir zu Jesus beten. Mein väterlicher Freund, der Altbischof von Württemberg, im April haben wir ihn beerdigt, Gerhard Mayer, der hat mir das mal erzählt. Er sagte, ich komme ja aus der Tradition des Pietismus und ich habe immer etwas verächtlich auf die Orthodoxen geguckt mit ihren Ikonen. Aber als Bischof musste ich dann ja auch diese orthodoxen Kirchen besuchen. Er sagte, ich habe auch bei den orthodoxen Christen gefunden und entdeckt, die eine Herzensbeziehung zu Jesus haben. Die also die Ikonen als Anlass nehmen, um zu Jesus zu beten. Ich musste mich also, sagte er, belehren lassen. Wir werden jedenfalls davor gewarnt, uns einen mit unseren Händen gefertigten Gott zu bauen, um ihn anzubeten und mit einem unseren Gedanken zusammengesponnenen Gott, der in unser Lebenskonzept hineinpasst, um ihn zu dienen. Und das sollen wir nicht anbeten und auch nicht als Führer für unser Leben anerkennen. Gott will, dass wir alleine ihm vertrauen. Aber wer will schon vertrauen? Das Volk will sehen, es will einen göttlichen Führer, so ist das zu allen Zeiten. Kommt der Mensch in die Krise, schreit er nach einem Führer. Wer unterwegs ist, der möchte nicht glauben, der möchte wissen, der möchte sehen, der möchte haben und der möchte vor allem, wenn er unterwegs ist, versichert sein, mit seinem ganzen Reisegepäck möglichst noch gegen Diebstahl und möglichst auch noch gegen den Tod. Aber die Sicherheiten, die gibt es nicht, wenn du im Leben unterwegs bist. Die kann dir kein Ehepartner bieten, die kann dir keine Versicherung bieten und auch keine Regierung. Der Schweizer Bestsellerautor Rolf Dobelli schreibt in seinem Buch Die Kunst des klaren Denkens, verabschieden Sie sich von der Vorstellung des Nullrisikos, lernen Sie damit zu leben, dass nichts sicher ist. Weder Ihre Ersparnisse, Ihre Gesundheit, Ihre Ehe, Ihre Freundschaft, Ihre Feindschaft noch Ihr Land. Nichts ist sicher. Aber das treibt uns dann, wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, in eine Sucht nach Sicherheit. Und in dieser Sucht nach Sicherheit, da sind Menschen bereit, total dumme Dinge zu tun. Das können wir beim Volk Israel jetzt hier studieren. Der Mose ging eines Tages nicht in sein Gebetszelt, sondern er stieg auf einen Berg, den höchsten in der Gegend, das war der Berg Sinai. Da war er nicht nur ein paar Stunden weg, auch nicht nur ein paar Tage, sondern einen Monat und 10 Tage. Und das war den Leuten zu fett, die bekamen Angst. Die sagten, der Mose ist abgestürzt, der ist gefressen worden. Wer führt uns denn jetzt? Sollen wir zurück nach Ägypten? Sollen wir vorwärts? Wo ist denn überhaupt hier in der Wüste vorn? Und jetzt passiert das Unglaubliche. Die Leute verlangen von Aaron, das ist der Bruder von Mose, dass er einen jungen Stier aus Gold gießen soll. Und dieser Stier soll jetzt ihr Führer sein. Der soll vorangehen. Die Menschen wollen nicht Vertrauen, sondern sie wollen Sicherheit. Man muss sich erstmal vorstellen, ein Rindvieh soll ihr Führer sein. Und der Aaron macht das. Wisst ihr, in der Weltgeschichte sind die Menschen ja oft schon auf Rindviecher reingefallen. Und du findest auch heute in mancher Führungsetage einen machtbesessenen Leithammel hin und wieder. Und die Rinderkrankheit BSE ist bis heute nicht besiegt und immer noch hochaktuell. BSE gab es übrigens auch schon damals beim Volk Israel, als die ihr goldenes Rindvieh aufgestellt hatten und besondere Sicherheiten wollten. BSE ist die Abkürzung für Bodybuilding, Sex und Energie. Und dafür stand dieser Stier, für Kraft, für Potenz und für Durchsetzungsvermögen. Und das erinnert mich an die Werbung, die uns immer wieder täglich einlullen will. Die Schlagworte wie Jugend, Kraft, Gesundheit, Sportlichkeit, Sex werden auf den Altar der Anbetung gehievt. Natürlich fehlt bei modernen Götzen noch das Geld. Aber deshalb ist das Stierbild von Aaron ja auch aus Gold. Zurück zu unserer Wüstengeschichte. Ich wisch mir einen Wüstensand aus den Augen. Ich kann es gar nicht richtig glauben, dass diese Geschichte schon so alt ist. Das goldene Rindvieh ist doch der passende Götze auch in unserer Zeit. Gott will aber, dass die Menschen nicht irgendwelchen Götzen nachlaufen, kommen wir morgen nochmal dazu, sondern ihm vertrauen, auf seine Führung vertrauen und nicht nach Sicherheiten schielen. So ist das, wir haben sein Wort, aber er selber ist unsichtbar. Und du müsst wissen, wenn du anderen Führern vertraust, dann legst du selber fest, dass Gott dich nicht mehr führen soll. Und es ist das Todesurteil, dass ein Mensch oder ein ganzes Volk über sich fällt. Der Mose hat das sofort kapiert, als er von dem Berg wieder runterkam und sah, was bei dieser BSE-Party da unten abging. Der kriegt die Krise, der zerschlägt die steinernen Tafeln, wo die Gebote draufstehen, und dann schmeißt er sich vor Gott hin. Ich lese: Am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde getan, nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Sühne erwirken kann für eure Sünde. Als nun Mose wieder zu dem Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich Götter von Gold gemacht, vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Mose weiß, dass das jetzt das Ende des Volkes ist, und genau deshalb wirft er sich vor Gott hin und fleht: Vergib ihnen. Manche, die denken, sie sind besonders stark, wenn sie sich anderen Führern suchen und sich ihnen unterstellen. Sie denken, sie können in der Wüste in einem Wadi wandern, obwohl eine Regenwarnung gekommen war, und so kommen sie sich sehr mutig dabei vor. Dann kommt am nächsten Tag die Meldung, dass wieder Wanderer vom Wasser weggespült wurden, in den Tod gerissen wurden. Es war nicht Mut, es war einfach Dummheit. Und wenn Gott nicht der Führer ist, dann werden wir früher oder später in den Tod gerissen. Alle anderen Führer, auch du selber, die machen uns kaputt. Wenn wir anderen Führern folgen, dann hat das auch Folgen. Wer sich anderen Führern unterstellt, wird sie verdorben, der wird kaputt gemacht und wird von ihnen zerrieben. Und deshalb nimmt der Mose jetzt das goldene Kalb, zerstückelt das und reibt das wie den Käse für die Spaghetti, schmeißt den Goldstaub aufs Wasser und die Menschen müssen es saufen. Und dieses Zeichensprache, das bedeutet, eure Schuld beherrscht euer gesamtes Leben. Die Folgen werdet ihr tragen müssen. Das ist die Botschaft dahinter. Und wer den Sohn Gottes nicht fürchtet, der sollte mal darüber nachdenken. Die Bibel sagt, er ist dumm. Wegen der Dummheit des Volkes steigt Mose wieder auf den Berg und schreit: Vergib ihnen doch die Sünde, wenn nicht, dann tilge doch mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Mose will die Schuld für das Volk mit seinem eigenen Leben bezahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Gott nimmt aber das Gebot von Mose überhaupt nicht an. Der Mose kann die Schuld nämlich nicht bezahlen, weil er selber schuldig ist. Jeder Mensch steht bei Gott in der Schuld und der Mose auch. Und zwar ganz besonders im Übereifer hatte er ja vor einiger Zeit einen Ägypter totgeschlagen. Der Mose kann nicht bezahlen, aber Gott vergibt dennoch. Und das ist gute Nachricht. Das ist Evangelium. Das ist das entscheidende Wort, was wir bei diesem Gebot niemals vergessen dürfen, was wir bei allen Geboten nicht vergessen dürfen. Gott vergibt dennoch. Gott vergibt und will weiter der Führer des Volkes sein. Mein Angesicht soll vorangehen, sagt er, damit will ich dich leiten. Wenn Gott Schuld vergibt, geht das nur, wenn er dann auch als Führer des Volkes vorangehen kann. Wenn Gott dir Schuld vergibt, dann will er auch als Führer deines Lebens vorangehen. Dann will er, dass du ihm den Zugriff gibst auf alle Lebensbereiche, dass er das erste Wort hat in allen Lebensbereichen. Du kannst Gott nicht für die seelische Hygiene in Anspruch nehmen und dann einfach so weiterleben, wie du willst. Das läuft nicht. Gott beansprucht die Führungsposition im Leben und will dann das Navigationssystem für dein Leben sein und dich bis ans Ziel bringen. Er will nicht nur an den schönen Tagen der Party-Service sein, er will in den Wüstenzeiten nicht nur der Handy-Notruf sein, er will der Führer für dein gesamtes Leben sein. Und ich bin technisch nicht so versiert, aber drei Dinge habe ich beim Navigationssystem begriffen, damit das Ding seinen Dienst tut. Ich habe gelernt, die Verbindung zum Satelliten, die muss stehen. Nach oben die Verbindung. Und es müssen die Werte, die Karten aufgespielt sein in dem Land, in dem ich gerade mit dem Navigationssystem unterwegs bin. Und ich muss das Ziel eingeben und muss auf Start drücken. Im übertragenen Sinne ist das auch so bei dem Navigationssystem, was Gott uns anbietet. Die Verbindung nach oben muss stehen. Das heißt, die hat Jesus hergestellt, weil die unterbrochen ist seit Adam, seit dem Sündenfall. Und durch Kreuz und Auferstehung hat Jesus den Kanal wieder freigemacht, die Verbindung hergestellt. Und wir Christen sagen, beten dazu. Und die Werte müssen aufgespielt sein. Das ist die Botschaft der Bibel, auch im Besonderen die Gebote. Und da will ich mich danach richten, da will ich mein Leben danach ausrichten. Und ich muss das Ziel eingeben, Himmel, und auf Start drücken. Und der Start heißt, Jesus, du bist der Herr meines Lebens, du hast die Verbindung hergestellt, du vergibst mir meine Sünde und du führst und leitest mich jetzt. Und jetzt bin ich gespannt, was du aus meinem Leben machst. Du merkst bestimmt schon, es gibt keinen Grund, dass wir hochnäsig auf das kleine Wüstenvölklein Israel von damals schauen, mit dem Motto, so, dass das geht uns ja nichts an, wir sind viel weiter. Ich kann heute nur, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue und auf unsere Gesellschaft sehe, wie Mose rufen, vergib. Und weil wir damit Probleme haben, dass wir Gott nicht sehen können, deshalb hat er ja seinen Jesus geschickt, damit wir einen sichtbaren Führer haben, den wir folgen können. Er hat ja gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. In Jesus geht sein Weg bis ans Kreuz, muss dort sterben, damit uns vergeben werden kann, damit er das Navigationssystem in Ordnung bringt. Ja, so wie wo Mose schon mal auf einen Berg hinaufgewandert und geklettert ist, der kennt das. Bei guter Aussicht vom Berg runter hast du einen großen Überblick über die Täler und du kannst unten die Wege sehen, wo die hinführen, wo die kreuzen und so weiter. Von oben sind die Wege in den Tälern gut erkennbar und wer unten unterwegs ist, der kann sich viel schneller verlaufen. Und so ist das auch in den leidvollen Tälern unseres Lebens. Dort kann man zum Optimisten und man kann dort auch zum Pessimisten werden. Der Optimist redet sich in den leidvollen Tälern des Lebens ein, wird schon irgendwie werden, das Glas ist halb voll. Dass der Typ da immer noch was Gutes sieht, dann nicht alles so tragisch nimmt. Und der Pessimist, der hat auch ein Glaubensbekenntnis, alles ist schlimm, das Leben ist voller Schmerzen, Katastrophe ist Normalzustand. Der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Das ist der Typ, der das Schlimmste befürchtet und der lebt so, wie in manchen Kirchen gepredigt wird. Erstens, es ist schlimm, zweitens, es wird alles noch schlimmer, drittens, mir ist auch schon schlecht, Amen. Dann kann sich eine Einstellung bei den beiden herausbilden, dass sie sagen, entweder das Leben ist freundlich zu mir, dann ist Gott auch gut, oder das Leben ist schlimm und dann ist Gott böse, oder er existiert nicht. Wer dann aber vom Tal in Richtung Bergspitze klettert, kann seinen Blickwinkel ändern, bekommt den Überblick, und dazu hilft übrigens ganz besonders die Lektüre der Heiligen Schrift der Bibel. Und dort erfahren wir, das Leid ist nicht der Normalzustand. Gott ist gut, er hat am Anfang die Welt ohne Leid und ohne Tod erschaffen. Und weiterhin erfahren wir in der Bibel, der Mensch hat sich von Gott abgewendet und die Welt so zu einem finsteren Tal gemacht. Leid und Tod kleben uns seitdem an den Fersen. Und je höher wir den Berg hinaufsteigen, umso deutlicher bekommen wir den Überblick. Wir erkennen, Gott hat begonnen, alles wieder gut zu machen. Und die Gipfelkreuze auf unseren Bergen, die erinnern uns daran, an das Kreuz von vor 2000 Jahren, an dem Jesus gehangen hat. Und Gott hat mit Jesus die ganze Geschichte umgekrempelt. Er hat sie umgekehrt. Durch den Tod von Jesus am Kreuz und die Auferstehung macht er die Gipfelperspektive möglich und er zeigt dort, dass Gott gut ist. Er will uns Menschen durch die Wüsten führen. Er will uns durch die finsteren Täler tragen und bis ins gelobte Land leiten. Bei Jesus können nämlich dann aus Optimisten und Pessimisten Psalmisten werden. Und das muss ich erklären. Die Lebenseinstellung des Psalmisten ist nicht, das Glas ist halb voll und auch nicht, das Glas ist halb leer. Wir lesen im Psalm 23, Gott, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein mein Glas. Der Psalmist, musst du wissen, der ist Realist, er sieht, dass es schlimme Dinge in dieser Welt gibt, die uns zusetzen. Es gibt Feinde. Er vertraut aber sein Leben Gott an, der dafür sorgt, dass er leben kann, der ihn führen und leiten soll, trotz der Feinde. Und Gott schenkt dennoch voll ein. Und ich will es gleich sagen, Jesus ist weder Optimist noch Pessimist, Jesus ist Psalmist, er ist Realist. Und wer dem Hirten vertraut, dem guten Hirten vertraut, damit wird Jesus ja verglichen. Wer ihm sein Leben anvertraut, der hat dann nicht mehr so viel Angst in der Wüste des Alltags. Weil dieser gute Hirte dich führen und leiten kann, den hat Gott geschickt, dass wir einen haben, den wir erkennen können. Und dazu müssen wir die Evangelien zum Beispiel lesen. Das zum Schluss. Bei einer Abendgesellschaft, da sollten alle Anwesenden, es war eine Herrenrunde, die um den Kamin saßen, einen Text vortragen, das haben die vorher gewusst und jeder hatte einen Text mitzubringen. In der Runde war auch ein Schauspieler, der las höchst professionell einen Text aus der Bibel und die Hörer, die waren davon sehr angetan. Als nächstes stand ein sehr einfacher Mann auf, der hatte auch einen Text aus der Bibel gewählt, nämlich diesen Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser und so weiter. Als dieser einfache Mann fertig war, herrschte Totenstille im Raum und da beugte sich plötzlich der Schauspieler zu diesem einfachen Mann hinüber und sagte, mein Herr, ich kenne zwar den Psalm, aber Sie kennen den Hirten. Und das machte den Unterschied. Ich wünsche dir so sehr, dass es bei dir den Unterschied macht, dass du den Hirten kennst und dass du dich ihm anvertraust. Amen.